Danke dir, Johanna, für dein Lesen. Ich glaube, dass viele Menschen haben einen Traum. Und habt ihr auch, ja, einen Traum gehabt? Oder habt ihr heute einen Traum?
Ja. Rhetorische Frage vielleicht. Ja. Und gleichzeitig sind sich viele Leute eigentlich einig, dass ihr Traum oft im Leben ein Traum bleibt. Ich erkläre es. Eine Person träumt davon, zum Beispiel nach Afrika zu fliegen, nach Afrika zu gehen, ja, Menschen zu helfen und zu missionieren und so weiter und so fort, aber bleibt immer zu Hause. Ja. Oder stellt ihr euch vor, einen Menschen vor, ja, der Mount Everest besteigen will. Und davon träumt er seit 10 oder 20 Jahren. Was würden die Leute von ihm eigentlich dann halten? Naja, das ist halt ein Traum. In diesem Sinne haben viele Kommunikatoren oder Motivatoren, Selbstmotivatoren, begonnen, über ein Konzept wie Vision zu sprechen. Ja? Und dabei unterscheiden sie zwischen zwei Worten, zwischen zwei Begriffen, zwei Wörtern: Vision und Traum. Zum Beispiel, ein Traum erfordert nicht immer unbedingt Anstrengung, während eine Vision oder ein Plan so eine Art Anstrengung oder Strategie zum Beispiel irgendwie voraussetzt. Wie beginnt die Vision, meine Vision? Oder sagen wir mal so, wie wird aus einem Traum eine echte Vision? Vision wird erst geboren, wenn ein Mensch beginnt, in seinem eigenen Leben, in seiner Gesellschaft oder in seiner Gemeinde eine große Not zu empfinden oder zu sehen. Vielleicht gibt es etwas in deinem Leben, das dir das Herz bricht. Vielleicht siehst du etwas, was andere nicht sehen. Du siehst etwas, das Veränderung und Handel erfordert. Ich sage nicht, dass Vision etwas Großes sein muss. Tatsächlich sind wir alle auf die eine oder andere Weise Visionär. Wir alle sind Visionär. Zum Beispiel, du möchtest zum Beispiel einen gläubigen Ehepartner finden. Oder du möchtest, dass dein Sohn zum Beispiel eines Tages zur Universität geht. Oder deine Kinder suchen nach einer Arbeit, ja, und finden keine, und du bittest Gott, Gott, hilf meinen Kindern zum Beispiel Einkommensquelle zu finden. Bitte, ich möchte, dass du für sie Einkommensquelle besorgst. Oder du siehst einfach, wie du in Zukunft ein neues Geschäft zum Beispiel gründest oder eröffnest. Das kann auch sein. Und das ist auch so eine Art Vision. Du hast eine Vision und deswegen bist du eine Art Visionär. Nicht eine Art. Einfach, du bist Visionär. Aber ich möchte hier auf eine Verwirrung irgendwie hinweisen. Die Verwirrung, die auch ich in meinem Leben erlebt habe. Besonders am Anfang meines Dienstes. Oft wird eine Vision mit einem Gebetsanliegen irgendwie verwechselt. Ich gebe euch ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, in unserer Gemeinde oder in irgendwelche Gemeinde, okay, lass uns eine Art Vision bekommen oder formulieren für unsere Gemeinde, dass unsere Gemeinde im Jahr 2025 um 25% wachsen wird, dann ist das eigentlich im Prinzip nicht so sehr eine Vision. Es kann eine Vision werden, aber in meisten Fällen ist das einfach schlicht eine Art Gebetsanliegen. Lass uns einfach für die Errettung der Ungläubigen beten. Ja, das ist einfach so eine Art Gebetsanliegen. Liebe, Vision ist mehr als nur Statistiken und Zahlen. Aber das Fördern der Vision in deinem Leben ist etwas Kompliziertes. Dies ist nie gerade ein Traum, der keine Verpflichtung voraussetzt. Wenn aus deinem Traum eine Vision werden soll, brauchst du Mut und Handeln. Und es ist notwendig, dass deine Vision unbedingt ein göttliches Element enthält. Ein göttliches Element oder ein übernatürliches Element. Verstehst du? Wir Gläubigen glauben an einen allmächtigen Gott. Wir glauben, dass unser Gott, Jesus, unser Gott, Vater im Himmel, ja, er ist allmächtig, kann alles tun. Ja? Und wenn Gott uns erschaffen hat, dann hat er uns zu seiner Ehre erschaffen. Er hat für uns ein Ziel und einen Plan. Und deshalb, was auch immer wir tun, wir auch immer wie unsere Visionen formulieren, diese Vision sollte die Verherrlichung Gottes zum Ziel haben. Zum Beispiel, wie der Apostel Paulus sagte, hat Gott uns zu guten Werken geschaffen, die Gott schon bereitgestellt hat für uns. Und das ist sehr wichtig. Als Gläubige sind wir eigentlich dazu berufen, Verwalter diesen Planeten Erde zu werden, zu sein, nach diesem Buch 1. Mose, Kapitel 1. Wir schauen uns genau um und wir versuchen zu verstehen, wie wir das oder jenes zum Beispiel verbessern können, wie wir das Richtige tun können. Ja? Wie können wir unser Leben zum Beispiel oder Leben meiner Nächsten verbessern, das vom Chaos und Tod vielleicht zum Beispiel heimgesucht sind. Wie können wir dieses Leben verbessern? Und wenn unser Gott allmächtig ist, können wir tatsächlich ein Stückchen seine Allmacht auch irgendwie nutzen. Ja? Ein Stückchen seine Weisheit, weil wir Kinder Gottes sind. Wofür? Wofür sollten wir einfach um Macht oder zum Beispiel um dieses göttliche Element zum Beispiel bieten? Wofür? Um die Mächte des Chaos zu zähmen und diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. In dieser heutigen Predigt werden wir dieser Frage nach Vision nachgehen. Wir sprechen über Nehemia und seine Vision. Am Anfang oder vor 5 Minuten hat Johanna dieses erste Kapitel dieses Buches gelesen und wir haben erfahren, dass das Volk Israel in Gefangenschaft war. Im Jahr 587 vor Christus, die Babylonier fielen in Judäa ein und zerstörten Jerusalem und den Tempel Salomos. Die Juden wurden gefangen genommen. Und übrigens, es gab mehrere solche Invasionen. Und während einer von ihnen wurden Daniel und seine Freunde auch gefangen genommen. Und 70 Jahre nach diesem Ereignis erlaubte der König von Persien, Kyros, den Juden nach Hause oder nach Jerusalem zurückzukehren, damit sie ihren Tempel wieder aufbauen konnten. Die Juden begannen jedoch erneut zu sündigen. Das ist auch vielleicht irgendwie komisch. Sie haben wieder gesündigt. Sie begannen wieder erneut zu sündigen, wofür sie tatsächlich in diese Gefangenschaft in Babylon geführt wurden. Der Tempeldienst wurde vernachlässigt und der Tempel selbst verfiel. Es gab ein großes Problem. Und unter den Juden in Persien, immer noch in Persien, gab es einen Mann, der einmal die Nachricht von diesen Siedlern in Jerusalem gehört hatte. Er machte sich Sorge oder große Sorgen um sie. Er machte sich große Sorgen um sie. Und jetzt erfährt er, dass viele in Jerusalem in großem Unglück und Schande waren. Die Tore von Jerusalem wurden niedergebrannt und die Mauer zerstört. Und wie reagierte Nehemia auf diese Nachricht? Wir erfahren das in Versen 2 und 4. Er setzte sich, weinte und trauerte tagelang. Nehemia begann zu fasten und wandte sich im Gebet an Gott. Er hat eine große Not gesehen. Und hier können wir Folgendes registrieren bei Nehemia. Die Vision, meine Vision, deine Vision, jemandes Vision. Die Vision wird erst geboren, wenn man große Bedürfnisse empfindet. Deine Vision wird dann geboren, wenn du eine große Not siehst. In deinem Leben, vielleicht auf deiner Arbeit, in deiner Familie, in deiner Gemeinde, in deiner Umwelt. So, die Vision wird geboren, wenn du siehst, erblickst eine große Not. Not. Freunde, genau das wollte ich ganz am Anfang sagen. Jede Vision hat einen Anfang. Vielleicht gibt es etwas in deinem Leben, wofür oder worüber du dir große Sorgen machst. Nur du siehst das. Nur du siehst ein Problem. Du siehst etwas, das sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Du siehst, was dir dein Herz, das Herz bricht. Du siehst, was dich nach zum Beispiel aufwachen lässt. Und jede Vision beginnt mit dem Verständnis des Bedarfs. So begann die von Martin Luther King zum Beispiel angeführte Antisegregationsbewegung in Amerika. Er sah ein Problem in seiner Gesellschaft. Und dieses Problem nahm ihm die Ruhe. Und deswegen handelte er. Ihr seht, spürt ein Visionär in diesem Fall Dringlichkeit. Dringlichkeit. Und das lässt ihm keine Ruhe. Diese Dringlichkeit, diese Not. Andererseits, was kann man ändern, wenn man selbst noch nicht wirklich versteht, wie es sich ändern lässt? Aus dem Fall von Nehemiah können wir also Punkt 2 irgendwie ableiten. Die Vision, meine Vision, deine Vision setzt nicht unbedingt eine sofortige Aktion voraus. Auch beim, im Fall von Nehemiah. Die Situation mit Nehemiah zeigt, dass jedes gesetzte Ziel Zeit, Geld, vielleicht Ressourcen erfordert oder voraussetzt. Vielleicht möchtest du in Zukunft ein Unternehmen gründen oder eröffnen, ein Geschäft. Oder willst du zum Beispiel ein Missionar werden und nach Afrika zum Beispiel fahren. Ja? Aber das bedeutet nicht, dass du gerade so heute zur Bank gehen und deine Familie zurücklassen darfst oder musst, um zum Beispiel nach Afrika zu gehen oder ein Geschäft zu eröffnen. Wenn du jetzt eine Vision bekommst und klar diese Not siehst, ja, wenn du ein Problem siehst, bedeutet das nicht, dass du sofort handeln darfst oder musst. Deine frisch geborene Vision bedeutet noch nicht, dass du das grüne Licht in deiner ersten Phase bekommen kannst. Eine Person, die glaubt, alles besser machen zu können, kann manchmal eine tiefe Enttäuschung erleben. Vielleicht wird solch eine Person bei Angehörigen, bei Freunden, auch bei Geschwistern auf Missverständnisse stoßen. Aber das sollte nicht bedeuten, dass sie die Vision aufgeben sollte. Wenn du sofort Schwierigkeiten erfährst, das heißt nicht, dass du aufgeben musst. Als Nehemiah erfuhr, dass die Mauern in Jerusalem zerstört worden waren, ging er sicherlich nicht sofort nach Judäa. Er begann diese Tragödie gedanklich zu verarbeiten. Er trauerte und weinte. Er machte sich Gedanken. Er analysierte. Er versuchte, diese Situation irgendwie einzuschätzen, zu verstehen. Er begann zu beten und zu fasten. Und hier ist an der Zeit, noch eine dritte Aussage zu machen, oder These, Punkt. Wenn du eine Vision erhalten hast, wenn du deine Vision auch formuliert hast, bete für Möglichkeiten und plane deine Zukunft in der Überzeugung, dass Gott dein Gebet erhören wird. Das ist ja sehr wichtig. Vielleicht einer der wichtigsten Punkte. Vielleicht hast du schon gesehen, was dich daran hindert, zu deiner Vision zu kommen, deine Vision zu realisieren. Du möchtest beispielsweise ein Kind adoptieren, verfügst aber in diesem Fall nicht über erforderliche Unterlagen und deswegen kannst du nicht die notwendigen Voraussetzungen erfüllen. Vielleicht möchtest du zum Beispiel, vielleicht möchtest du als einfaches Mitglied deiner Gemeinde hier in Breitenbach unsere liturgischen Form oder zum Beispiel Ablauf des Gottesdienstes ändern und irgendwie verbessern, aber du sagst, ich bin doch kein Pastor oder Ältester. Ich bin einfach einfaches Mitglied dieser Gemeinde. Was kann ich tun? Wer wird auf mich hören? Ja, wir alle können uns diese Frage stellen, wie dies oder das in der Realität sein oder werden könnte. Aber nur weil du zum Beispiel Veränderungsbedarf siehst, weil du zum Beispiel eine Idee bekommen hast, ja, oder ein Konzept, heißt das noch nicht, dass du eine Vision hast. Ich habe viele Ideen zum Beispiel. Und ich habe auch viele Ideen. Ja. Aber heißt es, dass wir alle Visionär sind? Ja. So, Vision beinhaltet immer, pass auf, Überzeugung. Conviction. Ja. Überzeugung. Glaube. Und die Überzeugung hilft uns nicht aufzugeben. Unsere Zukunftsvision inspiriert uns und ermutigt uns, zum Beispiel die ersten und wichtigsten Schritte schon heute zu machen. So, wir bleiben nicht inaktiv. Was hat Nehemiah getan, als er von dem schlechten Zustand Jerusalems und des Tempels erfahren hatte? Was hat er getan? Richtig, er beginnt zu beten und zu fasten. Er handelt. Er weiß, was nicht genau, er weiß nicht genau, dieser Mensch weiß nicht genau, was er tun sollte oder musste. Aber er versteht jedoch den Preis, den er zahlen muss. Und er beginnt mit Gebet. Er beginnt mit Fasten. Ja, ein schreckliches Wort, wenn ich faste, aber das spielt dafür, dass er diese Dringlichkeit gesehen hat. Freunde, es gibt gute Vision. Eine gute Vision, wenn ich zum Beispiel habe, eine gute Vision, die ich bekommen habe, erfordert natürlich Anstrengung und Vorbereitung manchmal. Sie zeigt die Richtung an. Die Vision steht immer im Kontrast zu unserer Welt, die wir ändern wollen. Damit die Vision Wirklichkeit wird, ist es nötig, dass eine Person erscheint, die nach vorne kommt, sich auf die Linie stellt und sich auf das Rennen vorbereitet. Sehr viele Visionen können sich schnell und hell entzünden und ausbrennen. Warum? Weil sie während einer Zeit der Inaktivität und Passivität langsam blühen und endlich ausbrennen. Damit das Feuer deiner Vision brennt, musst du oder muss eine Person ständig in einem aktiven Modus befinden. Wie nehmen wir? Die betete, fastete, analysierte, meditierte und er war sehr traurig. Aber er wollte etwas unternehmen, obwohl er nicht wusste, was er unternehmen konnte. Der Punkt ist, du siehst das, wonach du suchst. Und Nehemiah vielleicht in seinem Herzen skizzierte, was er tun konnte. Aber der Punkt ist, du siehst das, wonach du suchst. Ich erinnere mich an einen lustigen Zeichentrickfilm namens mit einem Titel Shrek. Ihr habt schon gesehen, besonders die Jugendliche. Also es gibt einfach einen lustigen Esel, ja, aus diesem Zeichentrickfilm Shrek, der in den Wald rannte und er musste einfach für seinen Freund an Shrek einen Halspflanze zu finden. Aber er hat ein Problem, ein großes Problem, dieser lustige, sprechende Esel. Ja? Erstens, er hatte keine Ahnung, wie sie diese Halspflanze eigentlich Pflanze aussah. Und zweitens, war dieser Esel eigentlich farbenblind? So, zwei Probleme hatte dieser Esel. Ja? Er hatte keine Ahnung, wie diese sozusagen Halspflanze aussah und er war farbenblind. Und wisst ihr, manchmal, doch oft passiert sowas Ähnliches mit uns, wenn wir uns gewisse Veränderungen in unserem Leben wünschen. Lieben, wer anfängt zu beten, beginnt zu suchen. Und dann sieht er die Möglichkeiten. Das Gebet ermutigt uns, mit offenen Augen zu gehen und zu lieben. Dann bleiben wir in diesem aktiven Modus. Wenn du anfängst, etwas zu suchen, und das ist auch so wichtig, bedeutet es nicht, dass du es automatisch findest. Aber das erhöht natürlich die Chancen, die gesuchte Größe oder besonders zu sehen, wenn es dort zu sehen ist. Nehemiah betet speziell um zwei Dinge in seinem Gebet in Bezug auf seine Vision. Er betete um die Gelegenheit und noch darum, dass Gott ihm helfen würde, den König für sich zu gewinnen. Noch einmal, er betet um eine Gelegenheit und zweitens, er betet eigentlich um dieses übernatürliche oder göttliche Element. Gott, hilf mir, diesen König zu gewinnen. Wir finden dieses Gebet hier. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes, auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, vor diesem König. Ihr Lieben, jedes Gebet enthielt sehr oft eine Bitte um ein Wunder. Aber die Frage ist, was ist eigentlich dieses Wunder? In diesem Gebet betet Nehemiah um Erfolg. Er bittet Gott, um ihm zu helfen, ihm zu helfen, seine Vision mit dem König zu teilen. Und wie wir wissen, waren die Könige selbst eigentlich keine sehr mitfühlenden und sanften Menschen. Es lag eigentlich nicht in ihrer Natur. Als Nehemiah die Gelegenheit sah, mit dem König zu sprechen, hatte er, wie er selbst sagt, große Angst. Das erfahren wir Kapitel 2. Ich hatte große Angst. Bis jetzt, bis Gott in diese Situation eingriff, gab es nichts und niemanden in der Welt Nehemias, der dem König Artaxerxes Sympathie und Mitgefühl gegenüber Israel empfinden ließ. Es gab keine Person. Und als Gott angriff, begann der persische König eine wichtige Rolle beim Wiederaufbau der Tempelmauern zu spielen. Wir neigen dazu, für Wunder zu beten. Das ist ja richtig, das ist ja gut. Wir schieben aber eigentlich die Last der Verantwortung von uns selbst auf Gott. Und wo ist eigentlich diese Synergie, diese Zusammenarbeit? Weil wir Mitarbeiter Gottes sind. So sagt Mose zum Beispiel im 1. Buch Mose, da sagt Paulus an Timotheus im Timotheusbrief. Aber in diesem Gebet betet Nehemia zu Gott, dass er ihm auf die Gelegenheit verweist. Er betet zu Gott: Gott, schenke mir, dass ich meine Gelegenheit sehe. Vielleicht hast du Kinder oder Freunde. Zum Beispiel, du hast Kinder. Und du betest, dass sie vorbildliche Menschen werden. Aber anstatt nur zu Gott zu beten: Gott, schenke das so, dass sie so werden. Ja? Dass sie anstatt einfach zu Gott zu beten, dass sie zum Beispiel Menschen des Glaubens werden, kannst du wie Nehemia beten. Wie hat er gebetet? Bete er darum, dass Gott dir die Möglichkeit oder Gelegenheit schafft, deine Kinder den Glauben beizubringen und somit sie zu inspirieren. Nur auf diese Weise können sie Menschen des Glaubens und des starken christlichen Charakters zu werden. Dann wird es zum Beispiel eigentlich für dich eine Vision sein, die auch dich einbezieht. Es ist nicht einfach ein Traum, den du hast, dass meine Kinder eines Tages gläubig werden und dass sie einen starken Glauben haben werden. Nein, deine Vision ist es, wenn du einfach daran teilnimmst. Und deine Vision muss dich auch irgendwie dich einbeziehen. Du wirst in eine wichtige Rolle spielen und du wirst Erfolg haben. Oder du kannst auch beten, dass deine Freunde gläubig werden. Wenn du nicht um eine passende Gelegenheit betest, mit ihnen über deinen Glauben zu sprechen, werden dein Gebet und deine Vision zu einem Traum. Aber wenn du anfängst, um eine Gelegenheit zu bieten, stehen die Chancen gut, dass Gott dir hilft, die Gelegenheit in Zukunft klar und deutlich zu sehen. Als Nehemia von der jämmerlichen Lage des Tempels und Jerusalems hörte, hatte er einfach nichts zur Hand, um Abhilfe zu schaffen. Nichts. Nehemia war am falschen Ort. Er hatte einfach den falschen Job, die falsche Position in diesem Palast. Er arbeitete für eine falsche Person. Er hatte keine Gelegenheit, sich in die Situation der Siedler in Jerusalem und beim Wiederaufbau des Tempels zu helfen. Er konnte es nicht. Allein die Erwähnung seines Status deutete darauf hin, dass seine Vision für immer ein Traum bleiben könnte. Aber all das konnte ihn davon nicht abhalten. Lass uns heute darüber nachdenken, ihr Lieben, was mich heute wirklich richtig beschäftigt, was mir das Herz bricht, was gibt mir keine Ruhe, was soll erfüllt werden in meinem Leben, in meiner Familie, im Leben meiner Gemeinde, in der umgebenden Welt oder Gesellschaft. Wenn du nicht willst, dass das alles in einem Traum bleibt, lass uns beten. Sprich dein Gebet. Gott hört dich immer. Und es wird dir helfen, mit offenen Augen zu gehen. Und dann wirst du fündig auf deine Suche nach Gelegenheiten. Du wirst sehen, dass was du vorher vielleicht nie sehen konntest. Und es spielt keine Rolle, dass du in diesem Moment über Zeit, über Geld, über Ressourcen nicht verfügen kannst. Nehemia Status, Position und Amt, seine Position sprachen gegen ihn, gegen Nehemia. Und all dies konnte seine Vision ersticken. Wirklich. Nehemia war kein General oder kein Visier des Königs. Er war kein erfolgreicher, wohlhabender Kaufmann. Und weißt du, was interessant ist? Der Autor beendet das erste Kapitel dieses Buches mit Worten, die uns buchstäblich bestürzen. Auf der Bühne, historischen Bühne, sehen wir Nehemia beten, der am Ende seines Gebets nur eins bemerkt. Ich war der Mundschenk des Königs. Ich war einfach dieser Mondschein des Königs. Ihr Lieben, heute feiern wir zusammen gemeinsam Abendmahl. Ich bin sicher, dass Jesus, noch bevor er auf diese Welt kam, darüber nachgedacht hatte, wie er den Plan der menschlichen Errettung ausführen könnte. Im Brief an die Hebräer steht es so geschrieben: Da sprach ich, siehe, ich komme in der Schriftrolle, steht es geschrieben, was für mich gilt, um deinen Willen, oh Gott, zu tun. Zuerst also hat er gesagt, Opfer und Gaben und Brandopfer und Sündopfer wolltest du nicht und hattest kein Gefallen an ihnen. Und doch werden sie nach dem Gesetz dargebracht. Es stellt sich heraus, dass Jesus auch eine Vision über diese Welt hatte. Und er hat immer noch eine Vision, seine Vision. Und als das erste Erlösungsplan, dieser erste Erlösungsplan nicht funktionierte, hatte Gott einen anderen Plan. Den Plan hat Gott doch geändert, aber nicht seine Vision. Die Vision bleibt immer so dieselbe. Gott will uns retten. Gott will mit uns seine Gemeinschaft teilen. Und dann sagte der Herr, siehe, ich komme. Und was könnte eine Person auf diese ganze Welt ändern? Was könnte eine Person ändern? Ein Mann unter den 1000 Männern, ein Jude, ein Zimmermann, hatte nur 12 Nachfolger. Er war kein Kaiser oder kein Feldherr. Aber seine Vision und Leidenschaft veränderte die ganze Welt. Seine Vision wurde aus einem Wunsch geboren, uns zu retten, uns von dem ewigen Verderben zu retten. Und Jesus verbrachte seine Kindheit und prägende Jahre damit, sich auf seinen zukünftigen Dienst vorzubereiten. Und wir wissen, dass das Gebet in seinem Leben eine wichtige Rolle spielte. Ich habe mich auch oft gefragt, warum Jesus so früh, vielleicht um 4, 5, 6 Uhr aufstand oder wach war, zu beten. Und ich dachte, vielleicht sollte ich auch irgendwie so früh morgen aufstehen und beten, weil Gott vielleicht in dieser Zeit um 6 Uhr oder 7 Uhr uns gut hören kann. Ja? Aber das Problem war, er hat einfach während des Tages keine Zeit, weil die Menschen zu ihm kamen. Er beschäftigte sich immer mit Menschen. Und deswegen sollte er so früh aufwachen und so früh aufstehen. Und heute werden wir uns an den erinnern, der sein Leben für uns gegeben hat. Wir werden uns an den erinnern, der uns zuliebe, seine Vision und Plan zuliebe, sich und seinen Körper nicht geschont hat. Und lädt heute Morgen all jene zu Tisch ein, die seine Vision aufgreifen wollen. Eine Vision von einem neuen Volk, einer neuen Herde, die zum ihrem Hirten gekommen ist. Er lädt diejenigen an den Tisch ein, die sich als Teil seiner Herde betrachten. Er lädt seine Nachfolge ein. Nimm, akzeptiere, iss und trink seine Gabe. Denke daran, dass er wegen seiner Vision und seines Traums einen unvorstellbaren Weg gegangen ist. Er hat unvorstellbaren Preis bezahlt, damit du mit seinem Leben in Kontakt kommen und sehen kannst, was Jesus einst gesehen hat. Seine Vision, die neue Stadt Jerusalem, die mit geredeten Menschen gefüllt ist. Die Gerechten, die im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Er hat es gesehen und hat vielleicht auch dich unter ihnen gesehen. Er hat gesehen ein Volk, das mit dem Blut seines Hirten besprengt und gereinigt ist. Ein Volk, das seine Vision und einen Traum hat. Ein Volk, das bereit ist, zu handeln, um seine Bestimmung, um seine Vision zu erfüllen. Lass uns bieten. Lieber Vater, du hast für uns eine Bestimmung. Du willst, dass wir dein Reich auf dieser Erde zusammen, gemeinsam, als eine Familie der geretteten Menschen errichten. Dein Reich. Und dafür brauchen wir, lieber Vater, dass du unsere Augen, die Augen unseres Herzens auch öffnest, damit wir die Nöte, Bedürfnisse unserer Umwelt sehen können. Die Tragödie dieser Welt, dass so viele Menschen verloren gehen. Wir beten für sie, lieber Vater, und wir beten, dass wir für dich ja wirklich flammen. Du kannst uns anzünden, unseren Glauben unsere Begeisterung, unsere Leidenschaft. Ich bitte, lieber Vater, dass wir nie mehr auch diese Nöte empfinden, sehen. Dass wir auch entschlossen werden, dass wir beten können, vielleicht fasten können, um unser Ziel zu erreichen. Dafür brauchen wir deine Kraft. Wir brauchen dein Leben. Sei heute mit uns und nimm alles weg, was zwischen uns und dir und unter uns steht. Wir wollen deine Familie sein. Wir wollen deine Kinder sein. Und wollen das tun, was du von uns erwartest. Danke dir. Und wir beten gemeinsam. Wir beten, lieber Vater, und beten, dass du uns segnest mit diesem Teilnehmen an deinem Leib, an deinem